Wenn wir in der Apostelgeschichte betrachtet haben, wie Gott in Jesus Christus seine Gemeinde baute, trotz vieler Anfechtungen, so soll uns jetzt im ersten Johannesbrief deutlich gemacht werden, dass Kinder Gottes eine Familie sind und dass sie auch Kinder genannt werden vor dem himmlischen Vater. Und dass es da auch ein wunderbares Familienleben gibt, eine Gemeinsamkeit, das gehört einfach zusammen. Eine Gemeinsamkeit, die gespeist wird durch den Heiligen Geist und die Gaben des lebendigen Gottes. Die gespeist wird durch das Wesen Jesu Christi. Das ist eine ganz neue Gemeinschaft, die vorher uns Menschen gar nicht bekannt war. Wir glaubten zwar zu lieben, aber es war nicht die Liebe, die wirklich alles verbindet. Es war mehr Eigennutz, Selbstliebe und Ähnliches. Wir glaubten, Frieden zu haben, aber es war nur ein Scheinfrieden, bis wir an eine Situation kamen, die uns aus der Bahn warf. Wir dachten, wir hätten Geduld, aber die Geduld wurde sehr strapaziert und wir rasteten aus. Und vieles andere mehr. Aber in der neuen Familie geht es einem anders zu. Da ist Liebe wirklich Liebe. Und da ist wirklich Friede und Geduld und Sanftmut. Und Johannes, der Apostel der Liebe, so können wir sagen, ist dazu berufen worden, der Gemeinde das ganz besonders vorzustellen. Ich lese uns zunächst die einleitenden Verse 1 und 2 aus dem ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes unter der Überschrift Verbindliches Leben mit Gott. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Dieses Thema dieses Briefes, die Gemeinschaft mit Gott in Jesus Christus und zugleich auch die Gemeinschaft untereinander, das ist ja was ganz Neues, soll uns zeigen, dass der Mensch vorher unter dem Gesetz diese Form der Gemeinschaft gar nicht haben konnte. Erst durch die Gnade der Vergebung der Schuld, durch das Freiwerden von jeglicher Schuld ist der Freiraum entstanden, den Heiligen Geist empfangen zu können und das neue Leben wirksam werden zu lassen. Jesus Christus musste deswegen nach Golgatha, um die Voraussetzung für das neue Leben zu schaffen, nämlich unsere Schuld auf sich zu nehmen und den Tod zu überwinden. Wir dürfen jetzt nun, so schrieb es auch der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 8, zu Gott Vater sagen. Aber, lieber Vater, dürfen wir sagen, das war vorher gar nicht möglich. Auch heute scheuen sich Juden, die noch nicht Jesus kennen, überhaupt den Namen Gottes auszusprechen. Seit der babylonischen Gefangenschaft sagen sie nicht mehr den Namen Gottes. Sie sagen immer der Name, Shem oder Adonai, Herr, also immer andere Worte, aber sie sprechen nicht den Namen Gottes aus. Jetzt, Gemeinde Jesu ist so frei und eingeladen zu sagen Vater. Das ist ein ganz neues Verhältnis. Und das neue Verhältnis ist auch ein neues Leben, ein anderes Leben. Vom Himmel, vom Vater her gesteuert. Wir brauchen nicht mehr selber uns ein Leben zurechtzuzimmern, was eventuell Gott gefallen könnte. Sondern wir dürfen das Leben aus Gott empfangen und davon bewegt werden. Und das will Johannes auch hier mitteilen. Und er will zugleich deutlich machen in diesem Brief, dass die Gemeinschaft mit Gott, zu dem ich Vater sagen darf, eine neue Gemeinschaft mit denen hervorbringt, die auch Gott angehören in Jesus Christus. Denn nur da ist Gemeinschaft. Das andere ist eine Gesellschaft, Verein, Interessensgesellschaft. Da kommen Leute zusammen, weil sie irgendwie eine gleiche Meinung haben. Das hat aber nichts mit echter Lebensgemeinschaft zu tun. Man sitzt beieinander, man geht auch wieder auseinander, man nickt vielleicht mit dem Kopf, was der und was jeder gesagt hat, oder man sitzt beim Fußball und schreit mit den anderen los. Das ist auch eine, aber nicht eine geistliche Gemeinschaft, sondern ein Verein. Hier geht es aber um eine echte Zusammengehörigkeit, die nicht nur für einige Zeiten gilt, sondern für die Ewigkeit. Hier geht es um eine Familie, die bleibt zusammen, bis sie abgerückt wird in die Ewigkeit und dort im Reiche Gottes sich wiederfindet. Das ist was ganz Neues. Es schließt also die Gemeinschaft mit dem Vater, mit Abba, die Gemeinschaft mit denen, die zu ihm gehören, ein. Dieses Thema der Gemeinschaft in der Liebe wirkte ja der Herr durch seinen Boten Johannes, so können wir sagen. Er hat ihn auserwählt, um diese Botschaft weiterzugeben. Er wird auch als Apostel der Liebe bezeichnet. Bevor Johannes im hohen Alter in Ephesus starb, dort legte er seinen Leib nieder, da wo er den Versöhnungsdienst zwischen den Gläubigen aus Juden und Heiden versah, nachdem ja bereits Petrus und Paulus schon abberufen worden sind, hatte er nur eine Predigt zum Schluss in Ephesus auf dem Weg des Heimganges. Er hatte nur eine Predigt nach der Überlieferung, die lautete: Kinder, liebt euch untereinander. Und das wiederholte er immer. Und als er gefragt wurde, warum er immer das eine sagt und wiederholt, sagte er, weil dieses Gebot des Herrn ein Gebot ist, was alles umschließt. Es ist genug, wenn ihr euch im Geist Gottes liebt, dann tut ihr alles Gute. Da braucht ihr gar nichts anderes mehr zu beachten. Deswegen sagt er, der Herr Jesus in Johannes 13, das ist das neue Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. So, mehr braucht ihr nicht. Denn darin pulsiert alles, was nötig ist, um als Gläubiger in dieser Welt zu stehen. Und Paulus schrieb dann in Römer 13, Vers 10, diese Liebe Gottes, die tut niemand etwas Böses. Niemand. Das ist die einzige Liebe Gottes. Ja? Deswegen sagte Johannes zum Ende seines irdischen Daseins immer nur diesen Satz: Kinder, liebt euch untereinander. Damit meinte er natürlich die geistliche Liebe. Dann tut er euch niemals weh, sondern ihr ergänzt euch. Darum schrieb auch Paulus in 1. Korinther 13, 13, wenn er sagt: Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist die größte. Die bindet alles, ja. Die Liebe hört nimmer auf. Johannes war Jesus am nächsten. Es heißt ja, dass er zum Beispiel beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl, an der Brust Jesu lag. Also gleich neben ihm, sehr verbindlich. In Johannes 13, Vers 25 steht es. Und wenn er von sich sprach im Evangelium, er hat ja auch das Evangelium schreiben dürfen, bezeichnete er sich als den, den Jesus lieb hatte. Den, den Jesus lieb hatte, Johannes 13, 23. Auch dort in Johannes 13 sollte ja dann auch festgestellt werden, wer Jesus verrät. Dann hatte man Johannes dafür auserwählt. Frag du mal. Frag du. Du bist nahe dran am Herrn. Oder in Johannes 19, 26 unter dem Kreuz stand er mit Maria. Er, dieser Johannes, ja. Ganz nahe immer beim Herrn. Und da wurde ja dann auch gesagt, dies ist deine Mutter, dies ist dein Sohn, zu Maria gesagt. Und am Auferstehungstag war er dabei, als er mit Petrus zusammen zum Grab lief. Johannes war dabei. Und als es dann um den Auftrag ging, den die Jünger vom auferstandenen Herrn bekommen sollten, und er sagte, ja, ich gehe voraus nach Galiläa, und dort am See Genezareth ja die Jünger fischten und nichts fingen und dann diese Stimme hörten, werft euer Netz zur Rechten, war es Johannes, der ihn erkannte, den Herrn. Johannes war's. Und dann hat Petrus das erst mitgekriegt. Oh, das ist der Herr. Und dann sprang er ins Wasser. Und er wollte natürlich der Erste sein. Am Ufer. Ja. Johannes war es. Und auch am Ende des Johannesevangeliums heißt es dann, dass Petrus diese Frage stellte, was wird aber mit diesem? Mit diesem, den du da lieb hast, ja, das geht dich nun mal gar nichts an, sagt der Herr, ja, folge du mir mal nach. Kümmere dich nicht um die anderen. Einfach, das ist im Übrigen auch ein Prinzip, was wir heute sehr praktisch üben müssen. Wir müssen uns gar nicht immer um die anderen kümmern, was die da machen, ja, sondern was wir selber machen. Folge mir nach. Dann kommt das schon gut für den Einzelnen und in der Ergänzung auch für den Nächsten. Jesus liebte Johannes, aber er liebte auch alle. Er liebt auch uns, ja, Johannes 13, Vers 1. Er liebte alle Jünger bis ans Ende. Ja, bis ans Ende. Johannes zählte aber auch zu der Dreierschaft. Was ist das für eine Dreierschaft? Die in den besonderen Zuwendungssituationen und Auftragsbestätigungen Jesu hineingezogen worden sind. Petrus, Jakobus und Johannes, die drei, diese Dreierschaft. Sie wurden auch in Galater 2, Vers 9 als Säulen der Gemeinde bezeichnet. Also wir merken, wen hier der Herr ausgesucht hat, um gerade diesen Brief der Gemeinschaft, der Liebe, des neuen Lebens, des Miteinanders und somit der Ausstrahlung aus dieser neuen Gemeinschaft in diese Welt ausgesucht hat. Ja, Galater 2, Vers 9. Jesus nahm sich besonders dieser Dreierschaft an und zeigte seine Werdegänge in dieser Welt. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 17, 1 bis 5. Dass er mit diesen Dreien auf den Berg der Verklärung ging. Diese drei, Johannes war dabei. Und auch als die Ausrichtung des letzten Passamahles war, Lukas 22, 8, war auch Johannes wieder dabei. Die drei sollten das tun. Und auch beim Kampf in Gethsemane nahm Jesus diese drei noch ein bisschen mit. Die anderen blieben mal so etwas vorne im Garten und er nahm die drei noch mit an einen Extraort. Und dann ging er noch ein Stück weiter. Genau diese drei. Dazu gehörte also auch Johannes. Und dann eben auch Johannes, der unter dem Kreuz stand. Siehe, das ist deine Mutter. Siehe, das ist dein Sohn, sprach Jesus zu Maria. Johannes, der Apostel der Liebe, der in Ephesus und von dem Ort aus, wo er dann auch heimgerufen worden ist, drei Briefe an die Gemeinden schrieb. Erinnert also in diesem ersten Brief besonders daran, dass wir wissen, was uns Gott in Jesus geschenkt hat. Er erinnert einfach diese neue Glaubensgemeinschaft und sagt, ihr wisst das. Ihr wisst das, tut nicht so, als ob ihr das nicht wüsstet. Ihr wisst es. Ihr wisst, was diese Gemeinschaft ausmacht, denn ihr habt doch den Heiligen Geist empfangen. Dadurch wisst ihr das alles. Dieses Wissen soll auch stets im Leben und Tat wiederzufinden sein, einfach weil wir es wissen. Wir handeln ja nicht als solche, die da etwas ausprobieren, mal sehen, ob das klappt und jenes klappt. Nein, wir wissen um das neue Leben. Wir wissen auch, wie das neue Leben gestaltet ist, dass das mit unserem alten Leben gar nichts zu tun hat, dass es ein ganz anderes Leben ist. Daran erinnert er sie, dass sie wissen, worum es geht. Denn die Umsetzung dieses Wissens will der Widersacher, der Satan, verhindern. Und darum sagt er, ihr wisst doch Bescheid. Denn Satan will unser Glaubenswissen, das wir in die Tat umsetzen wollen, durch die Kraft des Herrn torpedieren. Wir sollen, wenn möglich, nur im Gespräch über die Erlösung in Jesus bleiben. Stundenlang darüber reden, aber nicht leben. Das will der Satan nicht. Wir können darüber reden. Jesus starb am Kreuz, er hat mich erlöst und so können wir alles sagen. Dagegen hat er nichts, der Satan. Aber wenn das neue Leben pulsiert, anfängt, dagegen hat er was. Und darum wird hier in diesem Brief gesagt, ihr habt das Wissen des neuen Lebens. Setzt es auch in die Tat um. Denn wenn das neue Leben nicht nur besprochen wird, sondern gesehen wird, könnte es passieren, dass auch andere sich einladen lassen und umkehren von ihrem Weg auf Gottes Weg. Satan sucht ja immer den Tod der Menschen, aber Gott sucht das Leben, das alle leben. Darum in Kapitel 2, ich zitiere mal einige Worte vorab, die wir dann später noch näher betrachten. Vers 20, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Alle das Wissen. Wir brauchen eigentlich gar nichts sagen. Ihr wisst die Wahrheit. Vers 21, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und ihr wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Also er appelliert an die Kinder Gottes, aber die der Vater sagen, ja, ihr wisst es doch, der Geist des himmlischen Vaters ist doch in euch. Ich brauche euch gar nichts sagen, will er dort deutlich machen. Ihr wisst, dass Jesus Christus alle Schuld weggenommen hat, Kapitel 3, Vers 5. Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde, das wisst ihr doch. Das wisst ihr doch, nicht? Das ist so neunfaches Wissen, was hier angesprochen wird. Und wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind, Vers 14 in dem dritten Kapitel. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Das wissen wir. Das soll in uns wach sein. Ich bin vom Tod zum Leben gekommen. Also brauche ich doch gar nicht mehr jetzt so dem Sog des Todes nachgehen, sondern ich lebe doch jetzt in Gott, durch Gott. Ihr wisst zum Beispiel auch, dass ihr das ewige Leben habt. Kapitel 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und dieses Wissen ist in euch. Ihr wisst und kennt die Bitten Gottes. In Vers 15 heißt es auch, wir wissen, dass er uns hört. Das wissen wir auch. Wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten. So wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Was ist das für ein Wissen? Johannes sagt, denkt daran, wenn ihr zur Familie Gottes gehört, habt ihr ein unglaubliches Wissen, was aber auch in der Praxis sich niederschlagen soll. In Vers 18, ihr wisst, dass ihr nicht sündigen müsst. Da heißt es, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Das wissen wir. Wir haben einen neuen Status des Lebens bekommen, der Sünde nicht dienen zu müssen. Das wissen wir. Und hier müssen wir aufpassen, dass das Wissen nicht in die Leere läuft, sondern dass wir es auch tun. Und in Vers 19, ihr wisst, dass ihr zu Gott gehört und die Welt ganz im Argen liegt. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Das wissen wir auch. Also wir wundern uns doch gar nicht mehr. Die ganze Welt liegt im Argen. Das ist normal. Aber wir wissen auch, und das ist auch normal, dass wir zu Gott gehören. Ja, da brauchen wir uns ja gar nicht aufregen, was die Welt macht. Das ist eben die Welt, ja. Aber wir gehören doch zu Gott, so wir wiedergeboren sind. Und im Vers 20, ihr wisst, dass ihr durch den Heiligen Geist Jesus, den Wahrhaftigen, erkennen könnt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und nochmal in Kapitel 3, Vers 2. Wir wissen, dass wir Jesus sehen werden, denn wir werden ihm gleich sein. Also was ist das für ein Wissen, was hier der Johannes, der Apostel der Liebe, der Gemeinde nahebringen soll? Nun bleibt doch mal darin, wenn ihr daran alles denkt. Da fehlt euch eigentlich gar nichts mehr. Kapitel 3, Vers 2. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Vers 2. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wissen wir. Wo liegt jetzt noch ein Problem? So könnte auch hier der Apostel gefragt haben. Wenn ihr das alles wisst, ja, dann könnt ihr doch fröhlich durch jeden Tag gehen. Weil ihr alles habt. Nicht? Diese neue Gemeinschaft, die soll untereinander so stark pulsieren, dass einer den anderen in der Ergänzung immer wieder an das Wissen erinnert. Schau mal, du bist schon Kind Gottes. Schau mal, du wirst Jesus sehen. Schau mal, du weißt, die Welt ist im Argen. Weißt du doch alles. Ja, natürlich. Also, dann haben wir jetzt ein ganz neues Schau. Also dieser Brief in Erinnerung der ewigen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit allen, die an ihn glauben, soll uns das Festhalten an der geoffenbarten Gnade in Jesus und das Festhalten aneinander lehren. Das ist sehr wichtig. Wenn da irgendwo mal was dazwischen fallen möchte, sollen wir unser Wissen einsetzen und sagen, nein, kommt gar nicht in Frage. Da bringt mich keiner auseinander mit dem Bruder, mit der Schwester. Kommt gar nicht in Frage. Ich weiß doch, dass wir zusammengehören durch den Geist. Versteht ihr? Aber der Widersacher versucht, das alles so zu machen. Wir sollen erinnert werden also, dass wir festhalten dürfen an dieser geoffenbarten Gnade. Gott hat dieses geschenkt. Nur so werden wir auch durch die größten Anfechtungszeiten gesegnet kommen. Nur so werden wir gesegnet durchkommen. Wir brauchen den Anfechtungszeiten gar keine Ehre zu geben. Die sind ja da. Und die werden immer da sein. Aber wir kommen durch. Wir kommen durch. Weil wir Kinder Gottes sind, weil wir Vater zu dem Schöpfer aller Dinge sagen dürfen. Johannes, der selbst unter Kaiser Nero die Leiden um Christi willen erlebte und dann nachher unter dem Kaiser Domitian die Verbannung auf die Insel Patmos erfuhr, wo ihm der Herr dann die Offenbarung gab. Es ist ja so, das hätte der Domitian nie gemacht, wenn er gewusst hätte, dass Gott mit ihm so was Wunderbares dort reden wird, auf Patmos. Dass er ihm zeigen wird, wie das alles so geht bis zum Schluss. Dann hätte er den gar nicht dahin geschickt. Ne? Aber wie der Herr doch wirkt, ne? Anfechtungen, wir schicken dich einfach mal weg und so. du störst uns hier. Und dann konnte Gott reden mit Johannes und wir dürfen das heute noch lesen. Aber Johannes kannte die Gefahren und die Zerstörungselemente der Lieblosigkeit, die dann manchmal aufgekommen ist, unter den Gläubigen aufkommen kann. Wenn nicht die Einseitigkeit in der Verbindlichkeit immer wieder gehalten wird. Darum die Erinnerung, Gemeinschaft mit Gott ist zu allen Zeiten durch Jesus Christus möglich geworden. Das sollte auch uns ermutigen in unserer Zeit, egal was da in der Türkei passiert oder da irgendwo in Amerika oder irgendwo anders oder hier in Berlin. Das spielt doch gar keine Rolle. Das hat doch mit unserem Leben nichts mehr zu tun. Unser Leben bleibt in Gott. Aber mein Vater, da bin ich zu Hause. Die Sicherheit der Gemeinschaft mit Gott, ein erster Punkt weiter. Sie muss gehört werden, man muss es immer wieder hören, geglaubt werden und erfahren sein, dass es so ist. Darum steht hier geschrieben, dass da von Anfang war. Wir werden daran erinnert, dass wir in dem Namen Jesu immer neu dem Ewigen begegnen und von dem Ewigen sprechen, was schon immer war. Wir sind in Verbindung gekommen mit dem, was schon immer war und was immer sein wird. Größer geht es gar nicht. Das muss gehört werden, geglaubt werden, so wie es Johannes sagt, gehört, geglaubt und erfahren. Und erfahren. Gott in Jesus war von Anfang und vor dem Erdenanfang schon immer da. So wie es ja auch Johannes der Täufer sagte in Johannes 1,30, dass der, das Lamm Gottes, der da kommt, vor mir war. Eher als ich war er schon da. Ja, eher als ich war er schon da. Und in Apostelgeschichte 1,5 heißt es ja dann auch, Johannes, der hat euch mit Wasser getauft. Aber der da schon immer war, der wird euch jetzt mit dem Heiligen Geist taufen. Apostelgeschichte 1,5. Also das wird gegenübergestellt. Das war jetzt nur Sündenbekenntnis, die Wassertaufe, ja. Aber jetzt kommt das eigentliche Leben, der Heilige Geist. Das ist der, der schon immer war, der Ewige. Unser Glaube, unsere Heilserfahrung beruht nicht auf etwas, was irgendwann mal als Heilsangebot in diese Welt gekommen ist, erschienen ist und so weiter, oder ein Heilsangebot gemacht worden ist, sondern unser Glaube beruht auf dem Wort dessen, der vor allem war, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, so wie es in Offenbarung 1, Vers 8 steht. Bin das A und das O, Anfang, Ende von Ewigkeit zu Ewigkeit schon immer da. Darauf beruht unser Glaube, nicht auf irgendein Gedanken, eine Idee, die in die Zeit gekommen ist, so wie bei einer Religion. Da taucht plötzlich einer auf und sagt, ich weiß den Weg zum Himmel. Aber der war nie von Ewigkeit da. Das hat er sich so überlegt, ja, so sein Programm. Und das setzt dann die Welt und viele versuchen nach dem Programm selig zu werden. Wir verlassen uns auf den und haben den Glauben zu dem, der schon immer da war, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war vor allem und durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Kolosser 1, Vers 16. Er war vor allem und durch ihn ist alles gemacht, was gemacht ist. Mit dem haben wir es zu tun. Gott in Jesus ist das lebendige Wort, das da sprach und es geschah. Es war da. Wir lesen zum Beispiel auch im Schöpfungsbericht, dass zehnfache Gott sprach. Ganz einfach, Gott sprach. 10 ist ja auch die Zahl der Erdenfülle, die Schöpfung in der Gesamtheit. Gott sprach, das Wort kam hervor und es geschah. 1. Mose 1,3, es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht, wurde Licht. In 1. Mose 1,6, Gott sprach und der Himmel wurde am zweiten Tag dort geschaffen. Im dritten Tag Land, Meer und Pflanzen, Vers 9. Immer Gott sprach, ja. Vers 11 kam dann nachher am vierten Tag in Vers 14 die Gestirne. Und dann kam Tierleben im Wasser und in der Luft. Immer Gott sprach und dann war das da in Vers 20. Und in Vers 24 Tierleben auf der Erde am sechsten Tag anfänglich und zweitens am sechsten Tag, Vers 26, Menschen, lasst uns, nicht? Menschen machen das schon die Mehrzahl. Jesus war immer dabei, ja? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 28, Gott sprach, ihr sollt fruchtbar sein und euch mehren. Hätte Gott das nicht gesagt, dann hätte es nie geklappt. Die Menschen sind ja so töricht, die machen ja Familienplanung. Sie denken, sie haben das alles in der Hand. Sie haben das gar nicht in der Hand. Kinder sind eine Gabe Gottes. Wenn Gott schenken will, schenkt es. Wenn er nicht, dann schenkt, passiert es ihm nicht. Ja? Auch diejenigen, die es nicht als Geschenk annehmen, ist trotzdem Geschenk, weil Gott gesprochen hat. Ja? Das hängt alles davon ab. Und die Fruchtbarkeit der Erde in Vers 29, 1. Mose 1, weil Gott sprach, dass alles Kraut aufgehen soll und die Bäume Frucht bringen sollen, selber besamen soll. Gott sprach. Der von Anfang war und das von Anfang in Jesus Geschaffene, das war beständig. Das war und blieb auch beständig. Es waren nämlich die Gedanken, die dort durch das Sprechen Gottes frei wurden, der Liebe und des Friedens, der Erlösung und der Versöhnung, so dass er die Schöpfung zu sich führen wollte. Darum sandte er Jesus Christus, damit die Seelen, die hier auf der Erde inkarniert werden, eine Entscheidung für den himmlischen Vater treffen dürfen. Deswegen Gottes Gedanken der Liebe, des Friedens, der Erlösung und der Versöhnung ist in seinem Wort drin. Und das sagt Johannes hier, das haben wir gehört. Und alle hören das, die Gott vertrauen, die vom Geiste Gottes dann erfüllt werden. Sie hören nämlich dann auch das siebenfache Ich Bin Jesu und verlassen sich total darauf. In Johannes 6, 35, ich bin das Brot. Wer davon isst, dem wird nicht mehr hungern. Darauf verlassen wir uns. Deswegen halten wir uns fest. Aber, liebe Vater, ja, diese Gemeinschaft soll neu entdeckt werden. Darum dieser Johannesbrief, das wollte er aus Ephesus nochmal deutlich an alle Gläubigen schreiben. Oder in Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, der wird niemals in der Finsternis wandeln. Niemals. Ja, wunderbar. Danke für die Erinnerung. Ja, das verklärt sich in mir. Oder Kapitel 10, Vers 12. Ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für dich. Ich nehme es wieder und du lebst mit mir. Tja, das wissen wir. Wo ist da eine Sorge? Wir leben mit ihm. Er ist der gute Hirte. Oder Johannes 11, 25, dieses Ich Bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin es. Und das pulsiert Tag ein, Tag aus im Herzen aller wiedergeborenen Gläubigen, muss immer wieder erinnert werden, damit wir nicht von den Gedanken der Welt eingeholt werden, die uns dann bewegen wollen in falsche Richtung, sondern die Gedanken Gottes sollen uns immer bewegen. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Brauchst du gar nichts anderes suchen. Halte dich zu mir. Ich bin die Wahrheit, wenn du die Wahrheit wissen willst. Und ich bin das Leben. Bei mir pulsiert es Tag und Nacht. So wollte der Herr sagen. Das verklärt der Geist Gottes in uns. Kapitel 15, Vers 1, ich bin auch der richtige Weinstock. Das heißt, bei mir gibt's Frucht. Das sind alles so wunderbare Aussagen, die uns so tief trösten können, in jeder Zeit, wo wir stehen, dass wir nur noch sagen können, danke, aber lieber Vater. Ich weiß, wo ich hingehöre. Mir kann nichts geschehen, außer dem, was du zulässt und was mich dir noch näher bringt. Mehr kann mir nicht geschehen. Und in Kapitel 18, Vers 37 von Johannes, Evangelium, auch dieses Ich-Bin-Wort, nicht? Ist ja derselbe Johannes, der diese Briefe schrieb, wo Jesus sagt, ich bin ein König. Ja, er ist der König aller Könige. Da können die Könige dieser Erde reden, was sie wollen. Gott lacht ihrer. Der Herr ist der König. Und mit dem haben wir es ja zu tun. Wir sind ja auf der Seite des größten Herrschers, des Schöpfers aller Dinge. Johannes erinnert also daran, dass dieses Leben aus Gott nicht nur gehört, sondern auch gesehen und erfahren wurde von ihnen und werden soll. So wie auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, was ich schon angesprochen habe, und während der 3 Jahre, die auch Johannes mit den übrigen Jüngern mit Jesus durch das Land Israel zog bis zur Himmelfahrt. Er kriegte alle Zeichen und Wunder und Reden mit, gehört, er hat es gesehen und nun sollte er es erfahren und sie haben es erfahren durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Es ist das Wort, so sagt er, davon reden wir, vom Wort des Lebens. Das ist Leben, vom Wort des Lebens. Was ihr in den Zeitungen lesen könnt, es hat nichts mit Leben zu tun. Es sind Worte des Todes. Aber was Gott sagt in seinem Wort, das ist ein Wort des Lebens. Ja? Worte des Lebens. Davon soll berichtet werden und darin sollen wir uns untereinander ermutigen. Dieses Wort des Lebens ist nicht nur ein Wort, was abstrakt im Raum steht, sondern es konnte und kann erfahren werden. Und Johannes sagt, wir haben das sogar angefasst, betastet, angefasst, ja? Das Wort des Lebens. Jesus forderte auf, nach seiner Auferstehung von den Toten, fühlt mich an und sehet doch, ich bin's. Ach, ich freue mich immer wieder, wenn ich das so lese, diese Einladung. Ja, nun fass doch mal an, nun komm doch mal her. Ja, ich bin's doch. Halte dich fest bei mir. Ne? Fasst mich an, fühlt mich an und seht, ich bin's. Die Apostel reden von dieser Erfahrung, was sie geglaubt hatten, nämlich sie haben geglaubt und erkannt, so sagte ja Petrus und die anderen Jünger dann nachher mit in Johannes 6, 69, dass du Christus, der Sohn Gottes bist, der Lebendige. Das haben wir geglaubt und haben das auch erkannt. Und jetzt bleiben wir einfach da. Und wir wissen, hier sind wir geborgen. Jetzt und immer da. Gemeinschaft mit Gott und somit unter den Gläubigen ist also möglich, weil sich der Herr zu uns gewandt hat, der ewig ist und Ewiges für uns gewirkt hat. Also wenn Gott nur das getan hätte, damit wir so anständig durchs Leben auf der Erde kämen, das würde nicht ausreichen. Dann blieben wir in der Traurigkeit. In Jesus Christus ist etwas Ewiges geschaffen worden, was bereits schon hier in der Zeit anfängt und dann in der ewigen Herrlichkeit weitergeführt wird. Das ist das Neue. Es geht nicht um ein humanistisches Leben, ein besseres Leben auf der Erde, ein gesichertes Leben, abgesichertes Leben auf der Erde, sondern es geht um etwas Ewiges. Und das soll hier schon pulsieren, das Ewige unter uns. Daran sollen wir erinnert werden. Diese Gemeinschaft soll von uns stets gesucht werden und die Liebe Gottes zu uns, die wir dann verspüren, erwidert werden. Gott liebt uns und wir lieben ihn. Wir lieben ihn. Wir können niemand besser lieben als ihn. Das ist die größte Liebe. Wer Gott lieben kann, hat die größte Liebe in seinem Herzen. Weil er einen lieben kann, der total frei ist von irgendeinem Fehler. Wenn wir nur Menschen lieben, wo wir sagen, naja, die sind ja eigenermaßen gut, na, die haben zwar auch ihre Begrenzung, sind wir auch schon auf dem guten Weg, aber das ist nicht diese große Liebe. Wenn wir Gott lieben können, der so gewaltig ist und der so sauber und rein ist, ganz im Gegensatz zu uns, dann haben wir die größte Liebe gefunden. Das Leben ist erschienen und davon zeugen die Propheten, Apostel und auch wir, die wir wiedergeboren sind als lebendige Gemeinde. Gemeinschaft mit Gott ist nicht nur möglich geworden durch Jesus Christus, sondern durch die Liebe Gottes auch geboten. Weil Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Und ich bin ja so froh, dass wir im neuen Bund von dem Richten oder Beurteilen der anderen ausgenommen sind. Das ist gar nicht unsere Aufgabe mehr. Ja, sondern wir dürfen den Feind lieben. Wir dürfen Erdogan lieben. Ja, wir dürfen die alle lieben und für sie beten. Das ist das Neue. Wir sind da frei, sie alle zu lieben. Sie sollen ja doch alle irgendwie berührt werden und, wenn sie darauf eingehen, zu Gott finden. Gott will also, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen, dass er die Erlösung für sie bewirkt hat. Noch ein Wort zu der siebenfachen Gemeinschaft, die Gemeinschaft in der Vollständigkeit mit Gott ist uns ja geboten und soll gelebt werden. Dann wird der Herr in der Mitte auch der Gläubigen zu jeder Zeit verherrlicht, wenn wir diese siebenfache Gemeinschaft auch beherzigen und leben. Paulus schreibt von dieser siebenfachen Gemeinschaft zum Beispiel in 1. Korinther 1, 9. Wir sind berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Da sind wir berufen. Gemeinschaft mit dem Ewigen. 1. Korinther 10, 16. Wir haben Gemeinschaft mit dem Leben Christi, mit dem Blut Christi. Gemeinschaft mit dem Leben. Und noch in 1. Korinther 10, 16. Wir haben Gemeinschaft mit den Taten der Liebe. Wenn wir das Brot brechen, dann haben wir Gemeinschaft mit dem Leib Christi, mit dem, was er tut mit seinem Leibe. Und 1. Korinther 10, 18. Wir haben Gemeinschaft mit dem Altar Gottes, das heißt mit seinem Werk, das er vollführt hat und vollführt. In 2. Korinther 13, 13, wir haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Gottes, das heißt Gemeinschaft mit der Frucht seines Lebens. Und in Philipper 1, 5, Gemeinschaft am Evangelium haben wir, das heißt Gemeinschaft mit dem Weg der Gnade durch die Zeit bis in die Ewigkeit. Kapitel 3 im Philipperbrief, Vers 10. Wir haben auch, und Paulus sagt es so, Gemeinschaft seiner Leiden, mit seinen Leiden. Gemeinschaft mit der Kraft Gottes, dass die Leiden nie das letzte Wort haben, sondern mitten in den Leiden die Überwindung, so wie Jesus gelitten hat, aber der Tod konnte ihn nicht besiegen. Gemeinschaft seiner Leiden heißt ja auch Gemeinschaft seiner Kraft. Die siebenfache Gemeinschaft. Wahre und beständige Gemeinschaft hat nicht mehr etwas mit dem Verständnis des Menschen zu tun. Das kann man nicht gedenken, nicht denken, sondern es hat etwas mit dem Verständnis Gottes allein zu tun. Mit dem Jesus-Verständnis. Er ist die Mitte geworden, Jesus, zwischen Gott und den Menschen. Er ist die Mitte zwischen dem gläubigen Menschen und dem gläubigen Menschen. Das können wir nicht mehr denken, das können wir nur erleben. Und das zeichnet das Siegesleben der Gemeinde nach Pfingsten aus, denn von ihr hieß es und heißt es ja überall, wo Jesus der Handelnde ist, Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig. Diese Beständigkeit, ja, beständig im Worte Gottes, in Apostellehre, beständig in der Gemeinschaft, wo Jesus Christus das Bindeglied ist, in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander, beständig im Brotbrechen, das heißt beständig in dem Bewusstsein, ich bin erlöst durch des Lammes Blut, beständig im Gebet, ich stehe am Werk des Herrn. Solche Gemeinschaft ist nicht machbar, ist nicht organisierbar, sie ist nur erlebbar durch den Glauben an den lebendigen Gott und Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Solche Gemeinschaft unter den Gläubigen macht stark, setzt Hoffnung frei, erquickt die Seele und hat Tragkraft, Tragkraft für alle Lebensumstände bis in Ewigkeit. Und solches Zeugnis der Gnade Gottes soll gesehen und erfahren werden. Darum diese zwei Verse am Anfang, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Das soll uns begleiten, jetzt und immer da. Soweit zu diesem Anfang des ersten Johannesbriefes, wo wir schon in die Ermutigung und die Erfahrung des neuen Lebens mit hineingenommen werden, um auch das, was danach kommt, wirklich auch in der Praxis zu suchen, zu finden und sich darin zu freuen.